non, ça fait mal.
Raphaël Cognet quitte la salle, hué, vilipendé.
Laissez passer le cercueil à Cognet, s'il vous plaît.
Pfiffe statt Applaus. In Mont-la-Jolie in der Pariser Banlieue, aber auch in mehreren anderen französischen Städten wurden abgewählte Bürgermeister am Wahlabend mit Buhrufen empfangen. Die Präsidentin der Nationalversammlung, aber auch Spitzenpolitiker anderer Parteien sprechen von einem demokratischen Skandal. Folge 101 von Frankophil mit einer Nachlese zur Kommunalwahl am vergangenen Sonntag. Wie sortieren sich die politischen Lager in Frankreich für die Präsidentenwahl 2027? Mein Name ist Andreas Noll. Nach dem zweiten Wahlgang der Kommunalwahlen am Sonntag kam es in mehreren französischen Städten zu tumultartigen Szenen im Rathaus. Besonders heftig in Mont-la-Jolie bei Paris, wo der abgewählte zentristische Bürgermeister Raphaël Cognet bei seiner Rede minutenlang ausgebuht und beleidigt wurde. Der Politiker selbst spricht von einem Moment extremer Gewalt. Das war blanker Hass gegen mich.
C'est de la haine brute contre moi.
Auch andere Bürgermeister berichteten von ähnlichen Erfahrungen und machen vor allem Anhänger der extremen Linken von La France Insoumise für die Vorfälle verantwortlich. Mittlerweile haben sich die Gemüter wieder beruhigt und die politischen Lager schauen darauf, was sie aus dieser Abstimmung lernen können für die Präsidentenwahlen 2027. Eine der wichtigsten Figuren in diesem Zusammenhang ist Edouard Philippe. Der frühere Premierminister Macrons hat seine Präsidentschaftskandidatur schon lange angekündigt, sie aber auch an seine Wiederwahl als Bürgermeister in Le Havre an der Kanalküste gekoppelt. Das ist dem Mitte-Politiker der Partei Horizon am Sonntag geglückt.
Je me prépare pour cette élection présidentielle, je le fais avec beaucoup de détermination, mais beaucoup d'humilité, parce que pour proposer un projet aux Français, je pense que notre pays est un moment où il a besoin de transformation, j'ai dit massive.
Er bereite sich mit großer Entschlossenheit, aber auch mit Demut auf die Präsidentschaftswahl vor, so Philippe in einem großen TV-Interview in dieser Woche. Wer den Franzosen ein Projekt anbieten wolle, müsse ihre Erwartungen, Hoffnungen, aber auch ihren Ärger wirklich verstehen. Und genau daraus leitet er den Anspruch ab, Frankreich tiefgreifend zu reformieren. In Le Havre hat Stefan Detjen Edouard Philippe im Wahlkampf begleitet, aber auch die Stimmung in anderen Landesteilen für Reportagen beobachtet. Detjen ist seit Anfang des Jahres neuer Frankreich-Korrespondent des Deutschlandfunk und ist heute zum ersten Mal zu Gast bei uns im Podcast. Stefan, du hast ja gerade deinen ersten französischen Wahlkampf hinter dir, kann man sagen, nach unzähligen, wirklich vielen unzähligen deutschen Wahlkämpfen, die du aus Berlin und in den Ländern begleitet hast. Ist dieser französische Kommunalwahlkampf ein Jahr vor den Präsidentenwahlen, ist der vergleichbar mit einem, ja, ich sag mal, deutschen Kommunalwahlkampf oder vielleicht Landtagswahlkampf oder ist der intensiver anders?
Also für mich ist er natürlich sowieso anders. Du hast das ja gesagt, ich war 13 Jahre lang Leiter unseres politischen Büros in Berlin für den Deutschlandfunk und bin jetzt seit Anfang des Jahres in Frankreich und konnte hier gleich am Anfang in diesen Kommunalwahlkampf einsteigen. Insofern für mich ist alles anders, aber ich glaube, Andreas, du weißt das, du kennst Frankreich so gut. Kommunalwahlkämpfe, Kommunalpolitik in Frankreich ist anders. Die Stellung des Bürgermeisters ist in Frankreich eine ganz andere, wenn man Bürgermeisterinnen, Bürgermeister sieht bei ihren Auftritten mit den blau-weiß-roten Schärpen. Da ist eine ganz andere Repräsentation da. Aber dann ist natürlich ein wichtiger Unterschied, dass diese Kommunalwahlen in Frankreich alle 6 Jahre gleichzeitig in allen 35.000 Kommunen stattfinden, ganz anders als in Deutschland. Und dann in diesem Wahlkampf, natürlich, darüber werden wir ja sicherlich auch sprechen, dass dieser Kommunalwahlkampf jetzt stattfand, ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl, gutes Jahr davor.
In einem Jahr wird in Frankreich ein neuer Präsident, vielleicht eine neue Präsidentin gewählt. Das ist ja der Termin, an dem sich das gesamte politische Leben in Frankreich ausrichtet. Wie stark hat er diesen Kommunalwahlkampf geprägt?
Ich glaube, da kann man unterschiedliche Ebenen anschauen und dann zeigen sich da eigentlich ganz unterschiedliche Bilder. Für mich, auch als jemand, der für ein deutsches, sehr politisch interessiertes Medium wie den Deutschlandfunk und die Programme des Deutschlandfunks berichtet, war das Thema. Frankreich, gutes Jahr vor dem Ende der Amtszeit Macron. Was können wir darüber sagen, wie sich die politische Landschaft da formiert? Und da haben wir natürlich einiges gesehen. Auch in Frankreich, in den Medien, war alles überlagert von diesem Thema. Was zeichnet sich da ab mit Blick auf die Präsidentschaftswahl? Welche Kandidaten bringen sich da in Stellung? Welche politischen Allianzen zeichnen sich da ab? Aber in Frankreich insgesamt muss man natürlich sagen, dass bei dieser Kommunalwahl in einem ganz großen Teil der Kommunen, das sehr lokal beherrscht war, in einem ganz großen Teil der Kommunen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die im Amt waren, einfach wiedergewählt worden sind. Wir haben schon in der ersten Runde der Wahlen, die ja in zwei Wahlgängen stattfindet, hatten wir in dem überwiegenden Teil dieser 35.000 Kommunen, hatten wir gleich im ersten Wahlgang Entscheidungen. Und in den meisten dieser Kommunen sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zum ganz großen Teil parteilose Leute, die also ganz lokal verwurzelt sind und zu einem anderen großen Teil dann Repräsentanten der, ich sag mal, klassischen Parteien, der Konservativen, der Sozialisten, wiedergewählt worden. Im zweiten Wahlgang waren das nur noch 1590 von diesen 35.000 Kommunen, in denen dann ein zweiter Wahlgang nach dem französischen Wahlsystem, das sind keine klassischen Stichwahlen, erforderlich waren. Und das spielte sich dann ganz überwiegend in den großen Kommunen ab. Dort überall diese zum Teil dramatischen Wahlkämpfe, diese zum Teil sehr gespaltenen politischen Bilder, die wir da gesehen haben. Und insofern ist das, was wir beobachtet haben und was wir auch im Blick, wo wir dann die Projektion auf die Lage im nächsten Jahr gemacht haben, das ist das, was sich vor allen Dingen in den großen Kommunen abspielt.
Und wenn man etwas weiter aufs Land geht, sich die kleinen Kommunen anschaut, hast du da irgendwie ein Gefühl für bekommen, ja, worum es den Wählern da vor allem geht? Ging es da eher darum, dass in der Kommune die Post schließt, dass der Hausarzt keinen Nachfolger findet? Oder ging es um den großen Frust, um die da oben in Paris?
Also nach meiner Beobachtung ist dieses Thema, das Leben auf dem Land, ein ganz starkes Thema in Frankreich. Wir haben es ja mit ländlichen Regionen zu tun, die große infrastrukturelle Probleme haben. Wir haben diese vielen, vielen Kommunen, die sich abgehängt fühlen, wo Infrastrukturen wegbrechen, wo Geschäfte zumachen, wo es den Bäcker nicht mehr gibt, wo die lokale Bar Tabak zumacht. Das ist ein ganz starkes Thema. Wie lebt man eigentlich auf dem Land? Das mischt sich dann auch, das habe ich auch in der Vorbereitung auf diese Korrespondenz bei Reisen nach Frankreich immer wieder gesehen. Das mischt sich mit wirtschaftlichen Themen, das mischt sich aber auch zum Beispiel mit dem Thema der Ökologie, also alle Folgen des zum Teil ja dramatischen Klimawandels, den man im Süden Frankreichs besonders erlebt, auf die Landwirtschaft, auf den Weinbau, dass der Umgang mit der Hitze, das sind Themen, die auf dem Land eine starke Rolle spielen. Und auch in den großen Städten, in denen ich im Wahlkampf gewesen bin, da waren das zu einem ganz großen Teil die lokalen Themen, die die Wählerinnen und Wähler, mit denen ich gesprochen habe, beschäftigt haben. Das war sehr stark in den großen Städten das Thema Sicherheit, das war das Thema Sauberkeit, das war das Thema Gesundheitsversorgung, das war das Thema Schulen.
Ein Erbe von Macron, das ja auf jeden Fall nach dem Ende seiner zweiten Amtszeit im kommenden Jahr in Erinnerung bleiben wird, ist ja die Tatsache, ja, dass er das alte Parteiensystem in Frankreich pulverisiert hat 2017 bei seiner ersten Wahl. Er wollte damals die besten Ideen von links und rechts verbinden, etwas Neues schaffen, das Zentrum besetzen. Das ist, wenn man jetzt sich die Kommunalwahl nochmal anschaut, auch davor gab es natürlich schon diese Diagnose, das ist landesweit gesehen gescheitert. Die Macron-Partei war bei diesen Wahlen landesweit ja kein ebenbürtiger Gegner, kann man sagen, für Sozialisten und die konservativen Republikaner. Hast du den Eindruck auch nach diesem Wahlkampf, dass jetzt die alten Parteien wieder zurückkommen, sich vorbereiten für die Ära nach Macron und dass man da wieder anschließen kann, wo man 2017 aufgehört hat?
Da ist eine gewisse Tendenz, aber es kommen andere Tendenzen dazu. Und ich habe als jemand, der Frankreich eben lange aus Berlin beobachtet hat, oft zurückgedacht an Gespräche, die ich in Berlin hatte, auch als Emmanuel Macron gewählt wurde, ja damals auch in einer in Deutschland mit vielen Sorgen verfolgten Stichwahl gegen Marine Le Pen. Da sind die Leute auf die Straße gegangen. Da war Macron großer Sympathie- und Hoffnungsträger in Deutschland. Und ich erinnere mich an Gespräche, die ich damals zum Beispiel mit Wolfgang Schäuble geführt habe, der gesagt hat, bei aller Sympathie für den Mann, was der macht, ist gerade total gefährlich. Da findet die Zerstörung einer Parteienlandschaft statt. Und ich habe da oft dran gedacht, auch bei aller Sympathie für den europäischen Geist, den Emmanuel Macron ja nach wie vor verkörpert. Aber in der Tat, diese Sorge, diese Prophezeiung, die erfüllt sich jetzt. Wir sehen, der Macron hat eine auf seine Person zugeschnittene, auf Charisma zugeschnittene Sammlungsbewegung gegründet, die ja den Anspruch hatte, an sich ein Angebot zu machen, das die alten Lager rechts und links, diese starken Polarisierungen in der politischen Mitte der Parteienlandschaft überwindet. Und das zerfällt im Augenblick. Da sehen wir die Diadochenkämpfe, die unterschiedlichen Personen, die aus diesem Lager hervorgehen, zum Teil dann in den großen Städten gegeneinander angetreten sind, unterschiedliche Unterstützer haben und die Partei von Macron selbst, ja geführt von seinem jungen ehemaligen Premierminister Gabriel Attal, ja, die ist wirklich kaum in Erscheinung getreten. Attal hat danach gesagt, das war trotzdem jetzt ein Erfolg für uns, weil wir zwar keine großen Rathäuser erobert haben, aber wir sitzen jetzt in vielen Gemeinderäten, das verbucht man dann als Erfolg, aber in der Tat, diese Kommunalwahl zeigt die Zersplitterung, das Verschwinden der macronistischen Mitte. Sie hinterlässt das große Fragezeichen, kann irgendjemand diese politische Mitte ausfüllen im nächsten Jahr dann? Und wir sehen, wie stark, zum Teil gestärkt eben die politischen Ränder rechts der Rassemblement National und ganz links La France Insoumise sind.
Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, dass Frankreich eben ein sehr stark personalisiertes politisches System hat. Welchen Eindruck hast du denn in diesem Wahlkampf bekommen von den Parteien? Welche Rolle spielen die, also die Organisation Partei, die spielt ja in Deutschland eine ganz andere Rolle als in Frankreich.
Ganz genau. Und man sieht auch auf der kommunalen Ebene eben die starke Personalisierung, diese Bürgermeisterfiguren. Da gibt es ja historisch auch gesehen Figuren, die sowohl zum Teil über Jahrzehnte Bürgermeister gewesen sind in großen Städten, Delmas, in Bordeaux, viele andere. Und dann gleichzeitig zum Teil, das ist heute nicht mehr ganz so möglich, aber zum Teil dann noch wichtige führende Rollen auf nationaler Ebene gespielt haben. Das ist lange möglich gewesen, Spitzenämter in der nationalen Regierung bis hin zum Amt des Premierministers mit Bürgermeisterämtern zu kombinieren. Und dadurch sind natürlich sehr starke Figuren entstanden. Das sieht man in diesem Wahlkampf, hat man in diesem Wahlkampf auch gesehen, wie da auf einmal auch Figuren sozusagen vom Rande des politischen Spielfelds auf die Bühne treten. In Lyon etwa Jean-Michel Aulas, ein Geschäftsmann, früherer Präsident des Fußballvereins Olympique Marseille, der da mit so einem etwas populistischen Gestus angetreten ist und Mitte-Rechts-Bündnis hinter sich versammelt hat, dann aber gescheitert ist gegen den Kandidaten der Sozialisten und der Grünen. Aber das ist in der Tat sehr, sehr stark personalisiert und wir sehen zwar Parteien, die starke Traditionen haben, die Sozialisten, die Konservativen, die eben auf der kommunalen Ebene immer noch sehr, sehr stark etabliert sind. Wir sehen neue Parteien, die sich in diesem Parteiensystem etablieren. Auf der kommunalen Ebene sind das jetzt das Rassemblement National, die ganz Rechten, und La France Insoumise, ganz auf der linken Seite des politischen Spektrums. Das sind aber auch traditionelle Parteien, wie das ist in Deutschland ja ungewöhnlich und immer wieder verwundert, wie die Kommunistische Partei Frankreichs, die auch jetzt bei dieser Wahl wieder viele Rathäuser erobert hat, auch in größeren Städten, in Nîmes zum Beispiel, kommunistischer Bürgermeister, der sich dagegen die Rechten durchsetzt.
Du hast jetzt einige Bürgermeister genannt. Gab es denn bei dieser Wahl eine personelle Neuentdeckung für dich, wo du sagen würdest, okay, diese Person muss man in Zukunft vielleicht noch etwas stärker auf den Schirm nehmen oder könnte sogar eine Rolle spielen für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr? Oder ist es das alte Personaltableau, was man auch schon vor der Wahl kannte?
Ja, da sticht natürlich einer ins Auge, der ja schon angetreten ist mit der Ambition oder mit der Ankündigung, er wird im nächsten Jahr sich um die Nachfolge Emmanuel Macrons bewerben. Das ist Edouard Philippe, der war der erste Premierminister Emmanuel Macrons 2017, war vorher Bürgermeister von Le Havre, ist dann nach seiner Amtszeit als Premierminister zurückgegangen nach Le Havre, war dort in einem Wahlkampf gegen einen ganz linken Kandidaten, Edouard Philippe eben aus dem macronistischen Lager. Und Edouard Philippe hatte angekündigt, wenn er die Bürgermeisterwahl nicht gewinnt, dann zieht er auch seine Präsidentschaftskandidatur zurück. Insofern war das besonders interessant. Ich bin auch am Wahlabend der ersten Runde. Am 15. März bin ich nach Le Havre gefahren, um mir das da anzuschauen. Da hat sich dann schon abgezeichnet, dass Edouard Philippe eben doch ziemlich gut abschneidet in dieser ersten Wahl. Und er hat die Wahl dann gewonnen. Also da ist jemand mit dem Anspruch, in die Fußstapfen von Emmanuel Macron zu treten und ein zentristisches Lager um sich zu versammeln.
Andererseits muss man auch sagen, seine Partei hat jetzt nicht besonders gut abgeschnitten, die anderen Kandidaten seiner Partei bei den Wahlen.
Ja, weil die eben so zersplittert waren. Und das konnte man ja zum Beispiel in Paris sehen. Also da habe ich Edouard Philippe bei einem Wahlkampfauftritt hier im Cirque d'Hiver, im Winterzirkus gesehen. Große Wahlkampfshow für den Bürgermeister, der aus dem macronistischen Lager sowohl von Edouard Philippe als auch von Gabriel Attal unterstützt worden ist. Die sind da beide mit dem in diese Zirkusmanege gegangen, mit dem Kandidaten aus diesem Lager, Jean-Yves Bournazel. Das fand ich auch deswegen pittoresk sozusagen interessant anzuschauen, weil da ja mit Edouard Philippe ein Erklärter und mit Gabriel Attal ein möglicher Bewerber um die Präsidentschaft im nächsten Jahr vereint hinter diesem Bournazel standen. Und wir hatten das aber ja schon vorher erlebt, wie die Kulturministerin und frühere Justizministerin Macrons, Rachida Dati, in diesen Wahlkampf gezogen ist, dann kurz vor der Kommunalwahl aus dem Kabinett ausgeschieden ist, wie sie das angekündigt hatte. Und die hatte die Unterstützung von Emmanuel Macron. Also da hatten wir sozusagen auf offener Bühne, diese ganze Zersplitterung des macronistischen Lagers mit ihren Figuren und ihren persönlichen Ambitionen, mit ihren sehr unterschiedlichen Charakteren, aber eben auch mit den Ambitionen, insbesondere verkörpert von Edouard Philippe, auf die Präsidentschaftswahl.
Könnte das Megathema werden für die kommende Wahl, diese Zersplitterung des konservativen, zentristischen Lagers, was sich dann möglicherweise nicht einigen kann auf einen Kandidaten und dann ja in die Zange genommen wird von der extremen Linken und von der extremen Rechten?
Das ist das Szenario. Das ist die große Frage, die uns jetzt das ganze Jahr über beschäftigen wird. Also es ist ja angekündigt worden, dass es auch ein Linksbündnis geben soll von Sozialisten und Grünen, die auch in vielen Städten gemeinsam erfolgreich angetreten sind, zum Beispiel, wie erwähnt, eben in Lyon, auch in Marseille, den zweit- und der drittgrößten Stadt Frankreichs. Aber das ist die Frage, was formiert sich da in der Mitte? Denn sonst, das muss man eben ganz klar sehen, wenn die zersplittert gegeneinander antreten, sich gegenseitig kannibalisieren politisch, dann besteht in der Tat eine realistische Aussicht darauf, dass wir in der Präsidentschaftswahl eine zweite Runde erleben, in der dann die Kandidaten, ich sag's mal in beiden Fällen maskulin, des extrem rechten Rassemblement National und der radikalen Linken La France Insoumise gegeneinander antreten. Das wären dann aller Voraussicht nach für den Rassemblement National Jordan Bardella, der 30-jährige politische Ziehsohn von Marine Le Pen, denn ich gehe ziemlich fest davon aus, dass das Strafurteil von Marine Le Pen im Berufungsverfahren bestätigt wird, nachdem sie nicht bei Wahlen antreten darf für mehrere Jahre. Und auf der ganz linken Seite ist das klar, dass Jean-Luc Mélenchon, der Gründer und die Führungsfigur der France Insoumise, dieser Partei, das aufständische, rebellische Frankreich, dass der die Ambition hat, ein viertes Mal für die Präsidentschaft anzutreten. Und bei Mélenchon darf man nicht vergessen, der hat 3 Anläufe hinter sich. Bei jedem Anlauf war er erfolgreicher. Der ist, glaube ich, bei 8% der Stimmen gestartet im ersten Anlauf. Das zweite Mal hat er deutlich über 10%. Und bei der letzten Präsidentschaftswahl lag der nur knapp 400.000 Stimmen etwa hinter Emmanuel Macron, der als Zweiter hinter Le Pen in die Stichwahl gegangen ist. Also da hat Mélenchon schon um einen Hauch die Stichwahl verpasst. Also wenn diese Tendenz anhielte und wir davon ausgehen, dass sich am grundsätzlichen Bild, dass die extreme Rechte mit dem Rassemblement National, so wie das im Augenblick ist, die stärkste politische Partei in Frankreich bleibt bis zum nächsten Mal, ja, dann hätten wir eine Stichwahl Bardella gegen Mélenchon. Das ist eben die Frage, die uns beschäftigt, ob da in der Mitte ein Bündnis mit einer Figur entsteht, die dem auf Augenhöhe entgegentreten und Paroli bieten kann.
Du hast es gerade gesagt, Stichwort stärkste Partei in den Umfragen landesweit, ist seit Monaten das Rassemblement National, hat aber jetzt die Partei, hat es verpasst, große Städte wie Marseille oder Toulon zu erobern. Man muss allerdings auch sagen, massiv hat die Partei ihre lokale Basis ausgebaut. Der Rassemblement National kommt jetzt auf, ich glaube, gut rund 3000 kommunale Mandate. 2020 waren es lediglich etwa 800, also eine deutliche Steigerung. Damit gibt es zumindest jetzt keine Probleme für das kommende Jahr, die notwendigen 500 Unterschriften für eine Präsidentschaftskandidatur von Jordan Bardella zu bekommen. Das war ja in den Vorwahlkämpfen immer ein großes Problem. Aber kann die Partei mit diesem Erfolg im Rücken, also dieser Verankerung, 3000 kommunale Mandate, nun ja, etwas glaubwürdiger als mögliche Regierungspartei auftreten?
Ja, ich glaube, das wird der Fall sein. Die haben sich etabliert auf kommunaler Ebene. Gleichzeitig muss man sagen, das war jetzt kein fortgesetzter Siegeszug. Du hast das richtig gesagt, so wird das hier auch überall wahrgenommen. Die haben ihre Position, ihre Verankerung in den Kommunen gestärkt mit diesen vielen Mandaten in Gemeinderäten, über 70, etwa 74 Bürgermeisterämter, die sie gewonnen haben. Aber das ist nicht so gewesen, dass das jetzt ein fulminanter Siegeszug gewesen wäre. Etwas anders ist das schon bei der ganz Linken, bei der France Insoumise. Die haben tatsächlich erstmals, ja auch eine relativ neue Partei, die haben erstmals jetzt große Städte auch gewonnen, Roubaix, eine Arbeiterstadt, ehemalige Industriemetropole ganz im Norden Frankreichs, hier im Zentrum Frankreichs, Saint-Denis, in der Nähe von, faktisch eine Art Vorstadt von Paris. Da stellen jetzt die ganz linken Bürgermeister. Und das hat ja auch eine Folge. Also erstens ist das lokale Verankerung, das ist Professionalisierung, das sind Mandatsträger. Das wird aber auch bedeuten, dass die stärker im Senat, in der zweiten Kammer des französischen Parlaments eine Rolle spielen. Denn der Senat setzt sich zusammen aus Vertretern der Kommunen und Regionen. Die werden alle 3 Jahre jeweils zur Hälfte gewählt. Im September dieses Jahres steht die nächste Wahl für die Hälfte der Senatssitze ein. Da ist die France Insoumise, die ganz Linken sind da bisher gar nicht vertreten. Das Rassemblement National ist nur mit ganz wenigen Abgeordneten vertreten. Die sind unterhalb der Fraktionsschwelle von 10 Mandaten im Senat. Das werden sie jetzt knacken wahrscheinlich, weil bei dieser Wahl genügend Leute da sind, die dann auch Senatorinnen und Senatoren für diese Parteien wählen. Also da sehen wir Parteien an den Rändern des politischen Spektrums, die sich jetzt auf kommunaler Ebene festigen. Das hat Auswirkungen, messbar eben, sichtbar dann in der zweiten Kammer des nationalen Parlaments.
Stichwort Rand des politischen Spektrums. Wie radikal hat sich denn die Partei, also das Rassemblement National, jetzt aus deiner Sicht im Wahlkampf präsentiert? Ich frage das, weil es ja gerade in Frankreich vor einigen Tagen zumindest eine kleine Debatte gab in Le Monde, bei dem ja dem führenden Rechtsextremismusforscher in Frankreich, Jean-Yves Camus ist das, dem wurde vorgeworfen, daran mitzuwirken, die Partei salonfähig zu machen, weil er eben den RN ideologisch nicht mehr als rechtsextrem einstuft, sondern funktional als gewandelte Massenpartei sieht. Wie hast du das, den Auftritt der Partei, der Parteivertreter in diesem Wahlkampf erlebt?
Also da bin ich jetzt wirklich sehr vorsichtig, denn ich bin dazu neu in Frankreich. Ich lerne da noch sehr viel. Ich habe mir Wahlkampfauftritte von RN-Kandidaten angeschaut. Ich war zum Beispiel in Perpignan. Das ist ja eine der kommunalen Hochburgen des Rassemblement National, wo Louis Alliot, der ehemalige Lebensgefährte von Marine Le Pen, seit 6 Jahren Bürgermeister ist. Der ist auch gleich im ersten Wahlgang wiedergewählt worden, obwohl auch der, ebenso wie Marine Le Pen, in diesem Geldmissbrauchsverfahren mit verwickelt ist. Der war Europaabgeordneter, auch er beschuldigt, Gelder des Europaparlaments für die Beschäftigung von parlamentarischen Assistenten für die Partei verwendet zu haben. Auch dem droht eine Strafe der Unwählbarkeit. Dann muss er sein Bürgermeisteramt im Sommer wieder abgeben. Das war total interessant, das hat da keinen interessiert. Die haben den trotzdem gewählt. Was ich da erlebt habe, ist in so einer Stadt wie Perpignan eine Partei, die da wirklich hegemonial ist, in der Breite der Bevölkerung angekommen ist. Das war interessant zu sehen. Da gab es an einem Wochenende 2 Wahlveranstaltungen. Eine mit dem Bardella, da konnte man so dieses traditionale, aber weit in die bürgerliche, kleinbürgerliche Mitte reichende Publikum des RN erleben. Wenn ich da mit Leuten gesprochen habe, also das war überwiegend weiße Südfranzosen, freundliche Leute, viele haben erzählt, tatsächlich, dass sie die Vorfahren haben, die Pieds-Noirs waren, also diese Geschichte des Erbes, des Umgangs damit spielt ja auch in der Rhetorik bei denen immer noch eine große Rolle, aber eben auch merklich schon jüngere Leute erkennbar an Hautfarbe, mit Migrationsgeschichten, mit denen ich gesprochen habe, die mir gesagt haben, das ist keine rassistische Partei mehr, das ist nicht mehr die Partei, die sie zu Zeiten von dem alten Jean-Marie Le Pen gewesen ist. Das ist eine ganz normale Partei. Wir erleben, dass das alle unsere Freunde da dabei sind die hat hier diese Kommune gut geführt. Das sind so die Erzählungen, mit denen man da konfrontiert ist. Gleichzeitig ist es so, dass das eine Partei ist und da ist dann auch eine Parallele zur AfD in Deutschland, die schillernd ist, wo man reinschaut und dann wirklich harte Antisemiten, harte Rechtsextremisten, identitäre Leute erlebt. Und das ist was, glaube ich, die Rechte in Frankreich prägt, dass wir da ein Spektrum sehen auch von Figuren, die zum Teil wirklich aus einem identitären, ideologisch aufgeladenen, identitären Milieu kommen und sich dann zum Teil behende bewegen, sozial in ihren sozialen Kontakten, aber zum Teil auch in ihren politischen Karrieren vom rechten Rand in über verschiedene rechte Parteien und Organisationen hin, so eher in die Mitte rein. So eine Figur haben wir in diesem Wahlkampf auch erlebt, hier in Paris, das war Sarah Knafaux, eine junge Kandidatin, die hier angetreten ist, so mit so einem ganz jugendlichen Gestus, einer Kampagne, Social-Media-Kampagne, die manche sogar verglichen haben mit der von Mamdani in New York, nur eben, dass die mit dem Anspruch angetreten ist, die linke Herrschaft in Paris zu ersetzen. Aber die hat sich da überhaupt nicht gegeben als eine rechte Ideologin. Da ging es jetzt nicht um die Themen Migration, da ging es nicht um die identitären Themen, die ihr Lebensgefährte Eric Zemmour vertritt, der nun wirklich der härteste Rechtsausleger ist und der härteste Vertreter dieser identitären Bewegung in Frankreich mit starken, wirklich antimuslimisch rassistischen, anders kann man das gar nicht nennen, Ressentiments, die da gepflegt werden. Also dieses Spektrum zeichnet, glaube ich, die Rechte aus, ganz besonders in der jüngeren Generation, und die prägt dann eben auf die Art und Weise auch das Rassemblement National.
Vielleicht Ergänzung noch zu Sarah Knafaux. Ihr Wahlkampfslogan war ja, ja, wenn man sonst immer ganz gerne bei der extremen Rechten vom Weltuntergang oder vom bevorstehenden Weltuntergang spricht, hat sie einen ganz anderen Ton angeschlagen. Sie hat tatsächlich dann Wahlkampf gemacht mit dem Slogan, machen wir Paris zu einer glücklichen Stadt.
Das war also so eine Happy, so eine Wohlfühlkampagne, ja, eben wirklich eine andere Art von Inszenierung von Rechten, aber die kommt aus so einem Milieu, die ist eben, also sie ist die jugendliche Lebensgefährtin von diesem viel, viel älteren Eric Zemmour, ehemaliger Journalist, total sehr scharfzüngiger Typ, aber eben mit dem Thema französische Identität, die These vom großen Bevölkerungsaustausch, also das ganze rhetorische, intellektuelle Arsenal des intellektuellen Rechtsextremismus wird von dem verkörpert. Die sind ein Paar. Die war aber auch mal als junge Frau im Wahlkampf für Sarkozy bei den Konservativen engagiert. Die ist gut bekannt mit Jordan Bardella gewesen und war in Gruppen, die sich um den gesammelt haben. Also da ist das so ein schillerndes Phänomen, das wir so, glaube ich, dass ich auch so aus Deutschland auch nicht kenne. Also um das zu vergleichen, habe ich manchmal gesagt, das ist so, als hätten wir in Deutschland ein Milieu, wo sich Identitäre aus dieser Clique da in Schnellroda um den Kubitschek und so weiter mischen mit Burschenschaftlern, mit junger Union, mit jungen Katholiken, und die haben dann da ihre Treffpunkte und ihre Restaurants oder Cafés oder Bars, wo die sich treffen, ihre Festivals und so. Das haben wir in Deutschland so noch nicht. Und ein Spektrum, das dann in Deutschland politisch eben sozusagen AfD und junge Union mit einschließen würde. Und das sehen wir aber, das ist das, was wir in Frankreich sehen. Also insofern sehen wir da auch einen Generationenwandel, den die Sarah Knafaux ganz selbstbewusst vertritt. Und ich glaube, das ist ein Name, Sarah Knafaux, den kann man sich auch nochmal merken. Ich glaube, die wird auch nochmal, obwohl sie in Paris da nicht besonders gut abgeschnitten hat, in die Stichwahl gar nicht mehr reingegangen ist, aber
sie hätte noch in die, also sie ist grundsätzlich in die Stichwahl gekommen, hat dann nur zurückgezogen. Ne?
Ja. Ganz genau, sie hat dann zurückgezogen mit diesem Argument, ich ziehe zurück, um faktisch die Kandidatur von Rachida Dati zu unterstützen. Rachida Dati, die ja auch Unterstützung verbal von Jordan Bardella bekommen hat, der auch gesagt hat, ich würde Rachida Dati wählen, um die linke Herrschaft in Paris zu beenden. Und insofern war das auch eines der für mich bemerkenswerten Ergebnisse, dass das nun in Paris jedenfalls gescheitert ist. Der Abstand zwischen ihr und dem linken, sozialistisch-grünen Kandidaten Emmanuel Grégoire, der war mit um die 10% nun sehr, sehr deutlich.
Was heißt denn dieses Ineinandergreifen der Lager, das du ja gerade so gut erklärt hast, was heißt das für das Thema, also wenn man es jetzt, wenn man den deutschen Begriff nimmt, Brandmauer zum Rassemblement National?
Ja, das ist die gute Frage. Den Begriff der Brandmauer gibt's hier ja so nicht. Und wir sehen immer wieder, aber an dieser, wie auch immer man das dann hier beschreiben wird, an dieser Form von Unvereinbarkeit und die Frage, gibt's da ein Amalgam eines rechten Lagers, wiederum experimentiert wird. Beispiel dafür ist ja Eric Ciotti, ehemaliger Vorsitzender der konservativen Partei, der bei den vor der zweiten Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen im Sommer 2024 versucht hat, von oben her, von der Parteispitze her, Wahlbündnisse anzuregen und zu legitimieren oder aufzufordern, Wahlbündnisse zwischen der konservativen Partei und den extremen Rechten zu bilden. Das ist ihm in der eigenen Partei um die Ohren geflogen. Und er musste dann zurücktreten, hat seine eigene Partei gegründet und ist jetzt Bürgermeister von Nizza geworden.
Fünftgrößte Stadt in Frankreich.
Genau, in einem Milieu, wo die Rechten traditionell sehr stark sind. Da hat er sich durchgesetzt. Aber was der, glaube ich, gemacht hat nach meiner Beobachtung, war 2024, dass der antizipiert hat, die Zukunft werden solche Bündnisse sein, dass der unterschätzt hat, dass es in seiner Partei bei den Konservativen noch so einen Kern gibt, von Leuten, die diese Form von Allianz nicht wollen, die bei Rassemblement National noch an Jean-Marie Le Pen denken und an den Antisemitismus, die das degoutant finden, aber der eben im Blick gehabt hat, diese viel jüngere Generation, wo diese Übergänge längst fließend sind und die Fähigkeit, Allianzen zu bilden, ausgeprägt ist. Und wenn da in der Mitte und im konservativen Spektrum nicht was passiert, dann würde ich sagen, ist das in der Tat die Zukunft in Frankreich.
Also Lehre auch aus dieser Kommunalwahl, zumindest aus Sicht der Konservativen, wäre dann, es zahlt sich aus, am Beispiel von Nizza und Eric Ciotti, mit dem Rassemblement National zu paktieren.
Ja, oder auch nicht, das haben wir ja gesehen in Paris, da hat es sich nicht ausgezählt. Also Rachida Dati, die zunächst Unterstützung aus der Mitte, aus dem makronistischen Lager bekommen hat, aber dann nach rechts ausgegriffen hat, die ist wirklich krachend gescheitert da. Also dieses Ergebnis ist nicht eindeutig, das ist ein schillerndes Ergebnis.
Wenn man dann auf die andere Seite des politischen Spektrums schaut, da gibt es ja ein ähnliches Problem, nämlich die Abgrenzung der moderaten Linken, also der Sozialisten, hin zu La France Insoumise. Jetzt kann man am Ende dieser Kommunalwahlen konstatieren, die Linke konnte wichtige Städte halten, nennen wir Paris, Marseille, Lille zum Beispiel. Gleichzeitig bricht eben wieder dieser Streit auf, den es schon seit Jahren gibt zwischen Sozialisten und der extremen Linken von La France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon. Kann man nach dieser Kommunalwahl sagen, welche Strategie für die Sozialisten da besser aufgegangen ist? Es gab ja Städte, da haben sie paktiert mit LFI und es gab Städte, da haben sie es abgelehnt, eine gemeinsame Liste mit LFI zu machen.
Also die LFI, das ist das interessante Phänomen, weil die tatsächlich die aufstrebende Kraft in diesem Wahlkampf gewesen ist. Mit einer Strategie, die ja darin besteht, sozusagen auf der Grundannahme beruht, dass es in Frankreich in der Bevölkerung eine linke Mehrheit gibt, die sich nur nicht im Elektorat, in der Wahlbevölkerung abbildet. Auch jetzt haben wir ja gesehen, also Wahlbeteiligung 57%. Die große Gruppe, in der man Wahlen entscheiden kann, ist die Gruppe der Nichtwähler. Und die France Insoumise hat die Strategie zu sagen, wir gehen in die Gruppe der Nichtwähler und das ist zu einem ganz großen Teil die migrantische Bevölkerung, die sind in den Vororten. Und wenn wir die heben, dann kann das bis dahin gehen, dass wir im nächsten Jahr die Präsidentschaft gewinnen. Das ist die Strategie von denen und die ist für die linken Parteien natürlich bedrohlich und deshalb haben wir so viele Wahlkämpfe gesehen, wo die gegeneinander gekämpft haben. Roubaix im Norden, ich habe das erzählt, dass das eine Stadt ist, die France Insoumise am Ende gewonnen haben, auch da habe ich das erlebt dann, Gegenkandidat aus dem sozialistisch-grünen Lager, das waren Leute, die haben teilweise 2024 bei der Parlamentswahl noch friedlich und gemeinsam gegen Rechtswahlkampf gemacht, denn da hat es ja dieses große Linksbündnis Nouveau Front Populaire gegeben. Das hat es jetzt nicht mehr gegeben, sodass wir da diese Brüche überall gesehen haben. Und wenn man über die France Insoumise redet, dann muss man sehen, eines dieser Themen in diesem Wahlkampf ist die harte Anklage gegen die France Insoumise gewesen in zwei Themenfeldern. Das eine Themenfeld war politische Gewalt. Am Anfang dieses Wahlkampfes hat es den Vorfall gegeben in Lyon, wo ein identitärer Rechtsextremist, ein junger Mann, in einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit linken Antifaschisten zu Tode getreten worden ist. Der ist gestorben und seitdem stand die France Insoumise unter der Anklage, weit im politischen Spektrum bis hin zum Staatspräsidenten, dass sie keine klare Abgrenzung zur politischen Gewalt hat. Und das zweite Thema, das gegen die France Insoumise massiv vorgetragen wurde, ist das Thema des Antisemitismus. Das ist vorhersehbar gewesen, denn, ich habe ja gesagt, die France Insoumise hat ihren Wahlkampf besonders auf die migrantische Bevölkerung, auf die Banlieues ausgerichtet und hat da ganz offensiv das Thema Gazakrieg bespielt. Der Vorwurf des Genozids im Gazakrieg, und das ist mit Antisemitismusvorwürfen beantwortet worden. Da hat es dann auch Einzelfälle gegeben, auch Äußerungen von Jean-Luc Mélenchon, wo es dann Diskussionen darüber gab, ob er da die Grenze zum Antisemitismus überschritten habe. Aber die Mobilisierung gegen die France Insoumise, die war sehr, sehr stark, hat einerseits gezeigt, wie ernst die genommen werden, also was man gegen die alles auffährt, weil man sie für gefährlich hält, hat aber auch zum Teil diese großen Brüche in der Linken gezeigt, also in Marseille etwa. Da gab es ja einen spektakulären Wahlkampf des linken Bürgermeisters Benoît Payan gegen einen Kandidaten des Rassemblement National. Und in der ersten Runde lagen die ganz dicht beieinander. Also da stand im Raum, dass Marseille, eine traditionell linke Stadt, von den extremen Rechten übernommen wird. Und insofern war das spektakulär, dass Payan gleich am Abend der ersten Wahl das Angebot der radikalen Linken, der LFI, abgelehnt hat, eine neue Front Populaire, wie die gesagt haben, ein antifaschistisches Bündnis zu schließen. Der hat also drauf gesetzt, das ist gefährlicher, wenn er in Teilen der Wählerschaft, je mehr in die Mitte geht, als einer wahrgenommen wird, der mit den ganz mit extremen Linken, mit Linksextremisten paktiert, als dass er ein Linksbündnis schmiedet, um so dann gegen die Rechten zu gewinnen. Seine Rechnung ist aufgegangen.
In anderen Städten ist die Rechnung dann nicht aufgegangen. Wie würdest du denn die Haltung der Parteiführung bei den Sozialisten interpretieren? Könnte es am Ende ja auf einen sehr harten Kurs hinauslaufen, dass man sagt, okay, mit denen zusammen paktieren wir nicht?
Also ich halte das jedenfalls für möglich oder wahrscheinlich, dass es mit denen jedenfalls vorher, im Vorfeld keine Allianzen geben wird. Die Sozialisten und die Grünen haben ja schon angekündigt, dass sie im Herbst einen gemeinsamen Kandidaten oder eine Kandidatin benennen wollen. Da ist eine Allianz, die festigt sich. Und die LFI ist da draußen. Das sind zum Teil tiefe persönliche Animositäten. Zum Teil haben ja auch die Spaltungen der Linken in Frankreich eine tiefe Geschichte. Also Marseille ist zum Beispiel linkssozialistisch regiert gewesen, aber die Sozialisten hatten da zum Teil, waren da geprägt von einem starken Antikommunismus, harten Auseinandersetzungen mit der kommunistischen Partei in Marseille. Und auf nationaler Ebene ist die, man muss fast sagen, Integration der Kommunisten in den politischen Mainstream ein Phänomen, das viel mit François Mitterrand zu tun hat und seinem Kurs in der sozialistischen Partei. Aber dieser Jean-Luc Mélenchon und seine France Insoumise, die beleben diese alte Spaltung der französischen Linken wieder in einem neuen Frankreich. Das ist ja auch der Begriff, den Jean-Luc Mélenchon immer wieder verwendet. Das neue Frankreich, das eben besteht aus der migrantischen Gesellschaft und aus einer neuen Generation, die er hinter sich versammelt. Nicht ganz anders als die Linkspartei in Deutschland, da wo sie erfolgreich ist und in der ganz jungen Generation sehr erfolgreich ist. Das sehen wir hier auch. Aber da ist eine scharfe Abgrenzung zu den Sozialisten und zu den Grünen, nicht zuletzt auch festgemacht an der Person Jean-Luc Mélenchon, der immer wieder als ein autoritärer, geradezu despotischer Parteiführer geschildert und von manchen abgelehnt wird.
Dieses Liebäugeln mit Bündnissen und Kooperation mit LFI hat dann durchaus auch dazu geführt, dass eben Sozialisten ihre jahrzehntelangen Hochburgen verloren haben. Ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist so ein Fall Clermont-Ferrand jahrzehntelang eine linke Hochburg in Frankreich, ganz klar. Und jetzt gewinnen dort die konservativen Rechten.
Genau, also für manche war das, da wo es dann auf lokaler Ebene Bündnisse mit der France Insoumise gegeben hat, ist das von den Extremrechten oder Mitte-rechten Gegnern massiv thematisiert worden, gegen die linken Kandidaten vorgebracht worden. Für viele hat sich das dann als eine tödliche Umarmung oder ein Todeskuss von den ganz Linken erwiesen. Von daher würde ich sagen, werden wir da jetzt im nächsten Jahr nicht die Bildung einer Front Populaire ganz links sehen. Da wird Mélenchon dafür werben. Ich würde mal sagen, wir werden da einen Mélenchon erleben, der versuchen wird, das zu tun, was die Rechten mit Marine Le Pen gemacht haben und jetzt mit Jordan Bardella fortsetzt, die Diabolisation, also die Entteufelung. Bestimmte Themen, würde ich voraussagen, werden die nicht mehr polarisierend ansprechen. Das könnte bestimmte außenpolitische Positionen, EU-Austritt, NATO-Austritt, alles Themen, die in der LFI diskutiert worden sind oder propagiert worden sind. Das werden die nicht weiter nach vorne stellen, um da nicht zu sehr abzuschrecken. Aber ich glaube nicht, dass es da zu einem Bündnis kommen wird. Das wird dann anders sein, wenn wir einen zweiten Wahlgang erleben, in dem nicht ganz rechts gegen LFI steht, sondern in dem ein Kandidat der linken Mitte gegen das Rassemblement National, gegen Jordan Bardella steht. Je nachdem, wie groß die Not dann ist, dann würde ich sagen, dann können wir schon nochmal auch Bündnisse oder Wahlempfehlungen erleben.
Du hast jetzt erklärt, wo La France Insoumise vor allem das Wählerpotenzial sieht, nämlich in der migrantischen Bevölkerung, in den Vororten. Wie sieht es allgemein bei den jungen Wählern aus? Tendieren die sowohl zu extremen Rechten als auch zu extremen Linken oder kann man das nicht so aufschlüsseln? Also ähnlich wie in Deutschland.
Aus den Kommunalwahlen, aber insgesamt ist das die Tendenz, dass wir bei jungen Wählern starke Bewegungen in beide Richtungen sehen. Das habe ich auch sehr stark erlebt, auch bei den Reisen in den Wahlkampf. Ich war auch bei Auftritten eben von den ganz Rechten, von diesem Zemmour zum Beispiel. Da waren sowohl, hat man sozusagen ein Spektrum gesehen, in Toulouse war das, ein Spektrum von freundlichen alten Damen, die sagten, dieses Frankreich ist gar nicht mehr das, was wir mal hatten und wir haben ja nichts gegen Ausländer, aber und so weiter, über Leute, die sich als ehemalige Grüne vorgestellt haben, so aus der Öko-Bewegung kamen, auch sagten, alles so unsicher und so weiter und da muss mal radikale Politik gemacht werden, aber auch markant dann eben so junge Leute mit so einem rechtsintellektuellen Anstrich, die da waren. Beim Rassemblement National eben nochmal ein viel breiteres Spektrum auch von jungen Leuten, aber da gibt es eine starke Jugendbewegung und dann eben als urbanes Phänomen die France Insoumise, die sehr stark junge Leute hinter sich versammelt.
Letzte Frage, wenn die Franzosen im Moment so begeistert sind von den Extremen, von den politischen Extremen, also sowohl auf der linken Seite des Spektrums als auch auf der rechten Seite des Spektrums, heißt das auch, dass sie von der Politik extreme Maßnahmen erwarten, wenn wir zum Beispiel auf das Thema Reformfähigkeit des Landes schauen? Oder ist das eher ein Ruf danach, Frankreich soll so bleiben, wie es ist, oder Frankreich soll vielleicht so bleiben, wie es in den 80er Jahren mal war?
Also zum einen würde ich nochmal sagen, also ich würde den Satz, die Franzosen tendieren in die Ränder, den würde ich schon korrigieren. Denn um nochmal an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, man darf eben nicht vergessen, diese harten Auseinandersetzungen, über die wir jetzt so viel gesprochen haben, zwischen den ganz Linken und den Rechten, das ist sehr stark ein Phänomen, das sich in den großen Kommunen, in den großen Städten abspielt. Aber es gehört eben auch dazu, dass in weit mehr als 90% dieser Kommunen im ersten Wahlgang klare Entscheidungen, nicht radikale Entscheidungen getroffen werden. In den allermeisten Kommunen sind Parteien der Mitte wiedergewählt worden. Es waren, wir haben das besprochen, es waren viele, viele Bündnisse der Mitte waren erfolgreich, auch da, wo sie sich von den Rändern abgegrenzt haben. Also ich würde immer noch sagen, dieses Land ist im Augenblick ein Land, das nicht kollektiv sich sozusagen in die Ränder bewegt oder hälftig-hälftig in die Länder bewegt. Ich glaube, es gibt eine sehr gute Chance, wenn man die Bevölkerung anschaut, dass es in der Mitte nochmal eine starke Kraft gibt. Und das hängt aber jetzt sehr stark von den Akteuren und von den Parteien ab. Also das ist eine systemische Frage, ob die Parteien nach dem Macronismus nochmal in der Lage sind, sich so zu organisieren, dass sie Mehrheiten in der Mitte bilden können.
Und noch die Antwort zu den extremen Forderungen. Glaubst du, dass die Franzosen eine extreme Politik erwarten? Oder ist das der Ruf, es soll eigentlich alles so bleiben, wie es früher mal war?
Die Sehnsucht danach, dass es so bleibt, wie es war, die ist sicherlich ganz, ganz stark ausgeprägt. Die Sehnsucht nach einem Frankreich-Bild, das verbunden ist, auch manchmal mit geradezu klischeehaften Vorstellungen, wo man aber, wenn man über das Land fährt, und wir haben ja auch über das Leben auf dem Land gesprochen, wo man sieht, das gibt es nicht mehr oder das ist in einem Verfall, das verändert sich eben so massiv. Insofern sind diese Sehnsüchte stark mobilisierbar. Das Land hat eine Aversion gegen extreme politische Maßnahmen. Es hat eine starke Sehnsucht danach, sich national zu behaupten, sehen wir etwa in der Verteidigungspolitik, das Beharren darauf, eine starke Armee zu haben, die Nuklearstreitmacht in Europa zu sein, ist sehr, sehr ausgeprägt. Das ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt in den letzten Wochen hier auch beschäftigt habe, obwohl auch Frankreich da auch auf solchen Feldern eben nochmal Anfechtungen erleben wird. Frankreich wird es erleben, dass es in wenigen Jahren, dass Deutschland das Land ist, das doppelt so viel für seine Armee ausgibt wie Frankreich. Das geht alles ans Selbstbewusstsein. Aber die entscheidende politische Frage ist ja für Frankreich, ob es gelingt, die desolate Haushaltslage in den Griff zu bekommen. Da sind ja alle Probleme, von den sozialversicherungsrechtlichen Problemen bis der Haushaltskonsolidierung, die sind im Moment einfach aufgeschoben. Die konnte man nicht lösen. Die kommen dann für den nächsten Staatspräsidenten und seine Regierungen wieder in aller Wucht auf die Agenda. Da drohen Frankreich natürlich wirklich entweder gravierende wirtschaftliche und finanzpolitische Folgen. Da kann Frankreich in eine Situation kommen, wo sich dann in der Eurozone die Rolle spielt, wie geht man mit einem Land um, das einfach immer wieder die Defizitkriterien reißt, aus seiner Verschuldungsproblematik nicht rauskommt, in einer Situation, das muss man aber auch hinzufügen, wo Frankreich auch im Vergleich zu Deutschland eine gar nicht so schlecht laufende Wirtschaft hat, mit 1% Wirtschaftswachstum. Also da gibt es Daten, Grunddaten, die sind gar nicht so schlecht, zum Teil sogar besser als die von Deutschland.
Und das war Folge 101 von Frankophil, heute mit meinem Kollegen, dem Frankreich-Korrespondenten Stefan Detjen vom Deutschlandfunk. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier, der Dank für Förderung und Unterstützung geht an das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Am Mikrofon war Andreas Noll.